von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Dies ist eine Folge an alle Träumer da draußen. An alle, die wissen, dass es ein Leben jenseits des Hamsterrads gibt. An alle, die endlich mal wieder raus müssen und einen letzten Kick brauchen, um in ihr Abenteuer zu starten. Heute spreche ich mit Sönke Röver. Ich kenne Sönke indirekt seit 2011. Da ist nämlich sein Buch erschienen, 1200 Tage Samstag. Weltumsegelung mit Hippopotamus. Ich habe das Buch so geliebt, dass ich das Gefühl habe, seitdem mit Sönke irgendwie befreundet zu sein. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil er kennt mich gar nicht. Also Sönke, erstmal schön mit dir zu schnacken und dich persönlich kennenzulernen.
Ja, hallo Tim, freut mich.
Du warst damals wirklich ein großes Vorbild für mich. Das war nämlich, als dein Buch erschien, war das bevor meine Bücher erschienen sind. Wo ich dachte, guck mal, der kriegt das hin, dann kriege ich das auch hin. Und habe dann zum Glück 2012 dann mein erstes Buch rausgebracht. Und das hat mein Leben total verändert. Und du bist so ein kleiner Mosaikstein in meinem Leben, was du bisher ja nicht wusstest. Und ich will dir einfach mal dafür danken, dass du so ein Stein in meinem Leben warst.
Jetzt bin ich tatsächlich überrascht, da war ich nicht drauf vorbereitet. Aber das freut mich natürlich umso mehr, das zu hören.
Also bevor wir zu deinem neuen Buch kommen, Blauwassersegeln kompakt, würde ich gerne über deine Vergangenheit sprechen und vor allem über deine Reise oder Reisen mit der Hippopotamus. Wie hast du es damals geschafft mit deiner Frau zusammen, dass sie sagt, so, wir reisen jetzt nach Neuseeland. Was war der Auslöser sozusagen, dass ihr es gemacht habt, weil so viele träumen und es nicht hinkriegen und ihr habt es geschafft. Wie ging das damals?
Das war immer schon so eine Idee, irgendwann mal einen Ozean zu überqueren. Und wie das halt im Leben so ist mit den ganzen gesellschaftlichen Zwängen, war nie so richtig klar, wann passt das eigentlich mal rein. Und irgendwann gab es so einen Punkt, wo ich dachte, beziehungsweise ein Freund von mir hat irgendwie den Satz gesagt, wer sich keine Zeit nimmt, wird auch nie welche haben. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, da ist viel dran. Ja, und dann kam so eins zum anderen. Dann war meine Frau gerade mit der Promotion fertig und bei mir im Job passte das so halb rein. Und irgendwie haben wir dann gesagt, wir wollen zumindest mal nach Neuseeland segeln. Anderthalb Jahre ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke, aber das war so die Idee. Und die Zeit wollten wir uns nehmen, bevor Familiengründung und andere Dinge kamen. Mhm. Und aus dieser Reise ist dann am Ende zwar eine Weltumsegelung geworden, das war so nicht geplant. Aber wir haben damals das recht sportlich auch gemacht. Nachdem wir diese Entscheidung gefällt haben, was eigentlich so die größte Hürde ist, haben wir gesagt, wir fahren dann auch gleich ein Jahr später los. Und dann haben wir es auch gleich allen erzählt und uns damit selber sehr viel Druck gemacht, zu sagen, okay, das findet jetzt statt, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und ich glaube, das war auch ein wichtiger Baustein, das einfach dann auch zu leben und voranzutreiben. Mhm.
Das hast du alles mit deiner Frau Judith gemacht. Auch das neue Buch ist mit Judith zusammen erschienen. Also nicht, wir sprechen zwar jetzt nur mit dir, aber ihr seid tatsächlich Co-Autorinnen in dem Fall. Wie ist es, wenn man so lange, also 3 Jahre unterwegs ist und danach wieder in dieses Landleben eintaucht? Wie war das für euch und eure Beziehung?
Das ist auf jeden Fall eine spannende Herausforderung. Das ist ja auch eine Herausforderung, an der viele sehr zu knapsen haben. Bei uns ging das relativ gut. Judith hatte das Glück, dass sie von ihrem Arbeitgeber für diese 1,5 Jahre in Anführungszeichen beurlaubt wurde damals und damit wusste, sie kommt zurück und geht in ihren alten Job zurück. Gut, wir waren dann 3,5 Jahre unterwegs, aber der Arbeitgeber hat das verlängert.
Netter Typ.
Netterweise. Und so war es für sie klar, in dem Moment, wo wir in Hamburg wieder anlegen, vergeht noch ein Monat, so als Wiedereingewöhnungsphase und dann geht sie wieder in ihren alten Job zurück und hat ihr altes Leben zurück. Und ich bin schon sehr lange selbstständig. Bei mir war noch nicht so ganz klar, was danach kommt. Mhm. Ich habe dann schlussendlich das Segeln zu meinem Beruf gemacht, habe dann ja auch blauwasser.de gegründet als Online-Portal für Langfahrtsegler und Fahrtensegler. Und dadurch beschäftige ich mich, wenn man so will, jetzt 10 Jahre nach der Reise immer noch täglich damit. Und eigentlich ist die Reise nie zu Ende gegangen. Und ich bin ja auch immer noch ganz viel auf dem Wasser und segel weiter. Und jetzt gerade auf dem Sprung zu den Bahamas. Vor ein paar Jahren waren wir jetzt Kanaren, Madeira und solche Dinge. Also das findet weiter statt. Und nebenbei geht es aber auch immer mal wieder vor der Haustür auf die Ostsee oder die Elbe. Mhm. Und so ist das Segeln ein ganz fester Baustein in meinem Leben geworden. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das beruflich jeden Tag machen kann. Was ich aber auch noch sagen kann, ist, wir sind ja langsam zurückgeführt worden. Wir haben ja nicht irgendwie auf Antigua abgelegt und im nächsten Moment waren wir wieder in Hamburg, sondern dann kamen irgendwie mal die Azoren und da wurde dann schon mal wieder mit Euro bezahlt, aber es war noch so ein bisschen exotisch und dann irgendwann kommt die englische Küste, da hatten wir den Hamburger Nieselregen wieder und so sind wir immer langsamer aus diesem türkisen Wasser, was ja alle im Kopf haben, rausgeführt worden, zurück in ein normales Leben, was dann hier letztendlich wieder stattgefunden hat.
Wie war es für dich oder ist es immer noch für dich nach längeren Turns, wenn man zurückkommt nach Hause sozusagen oder zumindest zurück ins Heimatland? Ich falle jedes Mal in ein ziemliches Loch und ich brauche da echt immer eine ganze Weile, um wieder rauszukommen. Geht dir das auch so?
Nee, das geht mir tatsächlich nicht so. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass das bei mir ein Sonderfall ist, dadurch, dass es Teil meines Berufes ist, auf dem Wasser unterwegs zu sein. Zum Beispiel habe ich das Glück, dass ich jeden Sommer 8 bis 10 Wochen Sommertour mache.
Nicht schlecht.
Und das nicht einmalig, sondern eben Jahr für Jahr und wie gesagt, dazwischen auch teilweise noch andere Turns. Und dadurch sowieso sehr viel auf dem Wasser bin und eigentlich ist immer vor dem, nee, nach dem Turn ist vor dem Turn, so heißt es richtig.
Genau. Genau. Wie beim Fußball.
Und eigentlich ist immer nach dem Turn ist vor dem Turn. Mhm. Und deswegen, nee, ich kann das nicht so richtig bestätigen, gut, dass ich das noch habe. Glücklicherweise nicht.
Ja, ja, freue dich. Also du sagst jetzt, die ganze Zeit begleitet dich das Segeln. Du hast blauwasser.de gegründet, jetzt hast du dieses Buch geschrieben und dieses Buch ist so voll mit Tipps. Also das heißt ja nicht umsonst Planung, Ausrüstung, Tipps. Es ist halt alles drin.
Oh, also, wir haben schon so viel weggelassen.
Echt? Ja, glaube ich, weil es ist ja quasi ein Haus, ist ja nichts im Vergleich zu einem Segelboot.
Ja, du hast, nee, das stimmt.
Es hört halt nie auf einem Boot. Es ist nie fertig, das schreibst du ja auch in dem Buch oder ihr. Und ich würde gerne mit dir so ein paar Punkte in dem Buch durchgehen. Für alle da draußen, die genau den Traum haben, die wollen auch mal los.
Ja, ja, gerne.
Also, erster Punkt, welches Boot? Was kannst du den Leuten für Tipps geben? Also Katamaran, GFK, Stahl, Alu. Was ist ein Langkieler, Kurzkieler? Also diese ganzen Punkte, woran orientiert man sich?
Das kann man natürlich einmal auf technische Fakten reduzieren, so wie du sie gerade auch angesprochen hast. Können auch die Frage stellen, welches Cockpit das richtige ist, ob Achtercockpit oder Mittelcockpit. Ja. Aber am Ende des Tages, also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nicht noch 5 Stunden Zeit haben, um das ausführlich zu durchleuchten. Nee, insofern, am Ende des Tages ist das meist eine relativ einfache Formel, zumindest in meiner Welt. Und die lautet, ich möchte mich an Bord sicher fühlen und ich möchte mich an Bord wohlfühlen. Ja, das eine ist, dass wenn ich da dann doch mal einen Sturm erwische, dass ich das Gefühl habe, ich sitze auf einem Boot, was das ab kann und wo ich auch mit einem guten Gefühl dabei bin, auch wenn so eine Situation überhaupt keinen Spaß macht. Mhm. Und zum anderen, dass ich mich wohlfühle. Wir dürfen ja nicht vergessen, gerade die auf Weltumsegelung gehen, die segeln ja gar nicht so viel.
Ja.
Also man sagt so, wer 3 Jahre unterwegs ist, ist 1/3 der Zeit auf dem Wasser unterwegs, also segelnderweise, und 2/3 der Zeit vor Anker und bei 4 Jahren dann 1/4 vor Anker und 3/4, nee, andersrum, 1/4 auf See, 3/4 vor Anker und so weiter. Und je länger die Reisen dauern, desto weniger wird eigentlich die Netto-Segelzeit. Das heißt, es gibt einen sehr hohen Anteil, wo ich an Bord lebe. Und das ist auch nicht zu verachten. Das, also die Segeleigenschaften, das ist das eine, aber ich muss mich an Bord auch wohlfühlen. Und ich glaube, die beiden Dinge, die spielen am Ende zusammen und daraus ergibt sich dann der Rest. Ja. Viele, die kommen bei einer Bootsbesichtigung in so ein Boot rein und sagen, ja, das ist es. Und die können das gar nicht so richtig erklären, aber da greifen meist diese Dinge.
Also ich kenne es von mir. Ich habe 2 Jahre auf dem Monorumpf gelebt, 27 Fuß, war da total glücklich, war jung und brauchte nicht viel Platz. Und bin dann über verschiedene Umwege an den Skipper geraten, einen Franzosen, der mich immer wieder mitnahm auf große Touren. Ja, und wir sind dann erst mit einem 42-Fuß-Boot über den Atlantik gesegelt. Das war in Ordnung, war jetzt kein dolles Boot, war alles ein bisschen eng. Und irgendwann sind wir auf einen 40-Fuß-Katamaran umgestiegen, der zum Segeln wirklich das allerletzte war. Also wirklich, das ging überhaupt nicht, das Ding, wie ein Korken.
Yeah.
Aber dann kamen wir in der Karibik an und lebten auf diesem Boot und das war natürlich unschlagbar. Ja, und dann stehst du da und denkst du, ja, Katamaran ist für einen Hafen perfekt, kostet halt ein bisschen viel, musst du immer ankern eigentlich.
Ja.
Und gleichzeitig zum Segeln würde ich jedem davon abraten. Würde ich sagen, niemals über den Atlantik mit dem Katamaran. Wie siehst du das?
Ach, das weiß ich nicht. Das kommt ein bisschen darauf an, welches Revier. Also ein Katamaran ist ja dafür bekannt, dass er tendenziell eher mit Wind von der Seite bis von hinten segelt. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Turn nach Spitzbergen machen will, wo zwangsweise auch ein Kreuzschlag dabei ist, dann würde ich mir das halt überlegen. Aber, aber wer so in der Barfußroute unterwegs ist und mit Wind von 8ern in den Passat finden, das geht schon. Das ist ja auch oft eine Frage bei dieser Sache Katamaran oder Monohull. Wie viel Platz will ich haben? Wie liegt das Ding auf dem Wasser? So ein Katamaran beispielsweise geht ja ganz anders durch die See. Der schaukelt viel weniger. Manche finden das aus Seekrankheitsaspekten sehr angenehm. Gleichzeitig ist er aber auch relativ laut, weil immer ein Rumpf nicht zur Welle passt und irgendwo Wasser gegenschlägt. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, die wir allein in unserem Blauwasserseminar in Düsseldorf auf der Messe jedes Jahr fast eine halbe Stunde durchleuchten. Und deswegen, aber so in Kurzform würde ich sagen, pauschal zu sagen, nee, auf keinen Fall, würde ich mich wehren wollen. Ich selber fahre auch lieber mit Monohull, ja, das ist in mir so drin, da bin ich mit groß geworden. Mhm. Aber warum nicht?
Ja, also ich kann es nachvollziehen. Wir sind noch einmal gegen die Winde mit einem Katamaran auf die Azoren gesegelt.
Ja, das stelle ich mir anstrengend vor. Oh.
Ich war noch nie in meinem Leben so seekrank. Und das ist das Ding mit einem, das war allerdings ein 62-Fuß-Katamaran, ein riesen Luxusteil,
ja,
der sich in alle Richtungen bewegte und überhaupt nicht berechenbar war. Ich bin eigentlich ein Typ, der brauchbare Seebeine hat von Geburt an, aber das war wirklich, das war nicht angenehm. Aber muss jeder für sich herausfinden. Es gibt noch so viele Punkte, wenn Leute lossegeln wollen, die denken immer, und ich kenne es von mir, ich spreche eigentlich von mir, ne? Ich muss mich in allem auskennen, ja? Energie, Kommunikation, Navigation, ich muss alles perfekt wissen. Jetzt scheinst du aber, wenn ich dein Buch richtig interpretiere, zwar schon ein sehr, sehr gründlicher Mensch zu sein, du sagst aber, ey, 80% reichen. Mit 80%, lieber 80% richtig als 100% falsch,
genau,
irgendwo. Und trotzdem gibt es dann ja diese Restängste, so, oh, kenne ich mich mit Stromspeicher genug aus? Habe ich das ordentlich vorbereitet? Weißt du, wie nimmst du den Leuten die Ängste?
Naja, wir können nicht alles vorbereiten. Also die gibt's auch, aber die kommen auch.
Boris Herrmann.
Aber ja, genau. Da muss alles funktionieren. Aber ja. Der ist eigentlich nicht so das passende Beispiel für mich gerade. Ich wollte eigentlich sagen, es gibt die, die alles 100% richtig machen, aber die kommen auch nie los. Das sind die, die am Steg liegen und vom Blauwassersegeln reden. Es geht auch am Ende darum, auch vielleicht mit einem kleinen Kompromiss zufrieden zu sein, aber dafür auch irgendwann die Segel zu setzen. Und wir können ja nicht erwarten, dass jemand, der auf eine Langfahrt geht, alles kann. Vom Motor zerlegen über die ganze Elektrik selber zusammenbauen bis hin zu alle Kommunikationsfragen am PC richtig konfigurieren oder so. Mhm. Meist sind Teile davon vorhanden. Was aber generell hilft bei Langfahrtseglern, ist ein technisches Verständnis. Also wer zwei absolut linke Hände hat, wenn es um Technik geht, da sind schon auch Crews dabei, wo dann oft Frustration kommt, weil wir mit dem Booten in einer Umgebung unterwegs sind, die ist salzig, die ist rau, die verlangt der Technik viel ab und da ist auch viel Wartung mit verbunden. Und sich da selber zu helfen können, ist immer ein großer Vorteil und nicht auf die Mechaniker der Welt an den entlegensten Plätzen angewiesen zu sein. Und das andere ist ja das, was ich so mental mitbringe. Mhm. Ich habe immer wieder Seminarteilnehmer, die sagen, ja, also diesen Sommer mache ich nochmal 2 Wochen hier eine Skipper-Ausbildung und nächsten Sommer bin ich da nochmal 3 Wochen, habe ich da sogar Urlaub, bin ich auf einem Turn und dann im Jahr darauf kann ich auf jeden Fall nochmal 2 Wochen das machen und dies und so geht die Zeit so ins Land. Und am Ende haben sie 5 Jahre später ihren Startpunkt und haben vielleicht mit Glück 8, 9, 10 Wochen weitere Ausbildung. Die fahren dann aber 3, 4, 5 Jahre und in den ersten 10 Wochen ihrer Tour erreichen sie genau das Gleiche und die Lernkurve ist so steil, dass ich da immer geneigt bin zu sagen, fahr doch lieber 5 Jahre eher, nimm dir ein bisschen mehr Zeit am Start, nimm vielleicht noch jemanden mit, der es kann, aber dann könnt ihr jetzt schon los und das lernt ihr da dann auch noch, weil also die auf Langfahrt gehen und mehrere Jahre auf dem Boot leben, die lernen ganz, ganz schnell, wie das alles funktioniert.
Ja, ist genauso. Also Learning by Doing ist halt auf hoher See, wo viele sagen so, oh, ey, muss das sein? Aber ja, ich sage auch immer, muss sein. Doch, Leute, traut euch raus.
Genau, nicht blauäugig, also schon auch Respekt, wie man so schön sagt. Angst ist kein guter Begleiter, aber Respekt vor den Gewalten der Natur. Ja, die See kennt ja keine Gnade, also die nimmt ja absolut keine Rücksicht. Aber es gibt so gute Wettervorhersagen mittlerweile und dann fahre ich zur Not, wenn ich meine erste Nachtfahrt mache, ja, dann fahre ich die halt mal bei Vollmond und Wind schräg von hinten. Ich muss die ja nicht gleich über die Biskaya machen, voll gegen anders, kann ich ja vorher schon mal an anderer Stelle üben. Und so kommt man da rein. Und und dann geht das ganz schnell. Wir haben auch ich habe zwar 40.000 Seemeilen auf der Ostsee im Kielwasser gehabt.
Ja, aber auch eben nur Ostsee, ne? Ich wohne ja in Kiel, also es ist auch ein gefährliches Revier zum Teil, aber mein Gott.
Ist halt ja, aber noch kein Ozean überquert und das habe ich dann bei meiner ersten Ozeanüberquerung gelernt, inzwischen sind es 5 oder 6 und dann fühlt man sich irgendwann ein bisschen mehr da im Thema, aber das kommt dann unterwegs, ja.
Ich zitiere gerne einen Freund von mir, der immer sagt, wie schnell ist nichts passiert?
Ja, genau.
Zu dem Buch, also es schreiben ja auch ganz viele Freundinnen und Freunde von euch damit drin, Menschen, die wahrscheinlich in bestimmten Bereichen noch größere Experten sind als du. Es schreibt aber auch deine Frau mit. Und wie habt ihr das geregelt? Also ich finde immer so im Paar zu arbeiten, für mich ist es schwierig, vielleicht weil ich so eine Chefnatur habe in mir. Wie ist das für dich oder für euch gewesen?
Das meiste habe tatsächlich ich geschrieben, weil ich auch beruflich, wie gesagt, da ja unterwegs bin. Und gleichwohl wir ja aber beide die Erfahrung gesammelt haben. Und mir war dann aber wichtig, dass Judith die Sachen auch nochmal durchliest und die ist ja auch sehr kritisch und dann eben aber auch sagt, ja, nee, das hier sehe ich aber anders und da müssen wir nochmal bei. Und so ist ihr Input dann da eben mit eingeflossen. Insofern finde ich es auch richtig und legitim, da am Ende zu sagen, das ist unser Buch, weil ohne ihren Part wäre es nicht das, was es ist. Und aber sie hat mir da am Anfang immer erstmal freie Hand gelassen, die Kapitel zu entwerfen, sodass wir von der Seite nicht ganz so einen großen Abstimmungsbedarf hatten.
Wie lange hast du an dem Buch geschrieben?
Fünf Monate, muss man gerade überlegen. Das war, während wir ein Haus gebaut haben. Parallel habe ich mich hingesetzt und habe immer vom Schreibtisch Buchkapitel und von unten auf die Baustelle geguckt. Ich war im Nachbarhaus, hatte ich mein Büro, es war ganz praktisch. Und ja, fünf Monate waren das am Ende.
War dir klar, wie viel Arbeit es ist? Ja, ne?
Mir war klar, dass das viel Arbeit ist. Mir war nicht klar, dass es so viel Arbeit ist, aber mir war das wichtig, dass ich wollte das immer schon mal machen, ein vernünftiges Blauwasserbuch schreiben oder aus meiner Sicht vernünftig, will mir da nichts anmaßen, das Wissen zu strukturieren, was da draußen so rumschwirrt, deswegen ja auch die Idee mit blauwasser.de, weil es sehr viel im Internet gibt, aber auch viel Halbwissen und deswegen, ja, wenn man das gründlich macht, dann ist klar, das ist ein riesen Zeitaufwand und jetzt auch für die Neuauflage ist nochmal fast wieder doch ein guter Monat Arbeit ins Land gegangen, das alles nochmal wieder zu recherchieren und auf den aktuellen Stand zu bringen. Aber das war mir auch wichtig, das so zu tun.
Erzähl mal von der Neuauflage, wie lief das dann ab? Das habe ich noch nicht erlebt, dass man da nochmal so komplett überarbeiten musste.
Ja, wir haben im Blauwasserbereich ja viel Technik drin und Kapitel wie Energiemanagement, wo Lithiumbatterien jetzt auf dem Vormarsch sind, andere Ladetechniken dazugekommen sind. Da hat sich viel verändert, der ganze Kommunikationsbereich hat sich stark verändert. Und am Ende sind das ja um die 300 Seiten, die ich dann auch einfach selber natürlich nochmal komplett durchlese, kritisch und mir selber meine Anmerkungen mache. Und ja, dann zieht sich das irgendwie mit Recherche hier und noch ein paar Infos da und vielleicht nochmal mit dem sprechen und mit dem sprechen. Und wie sehen die das? Weil alles wissen wir ja auch nicht. Du hast es ja auch angesprochen, dass da verschiedene Autoren drin sind. Und Stahlrumpfbesitzer war ich jetzt noch nicht. Und gut, da hat sich jetzt nicht so viel geändert, aber ich spreche dann auch viel mit Leuten und hole mir da nochmal Meinungen. Und ja, das dauert dann.
Ja, ich erlebe es halt immer wieder, also der Podcast heißt ja nicht umsonst Meilen und Zeilen, also es geht auf der einen Seite natürlich darum, dass man viele Meilen im Leben zurücklegt, also in Abenteuern oder Seefahrt oder wie auch immer, aber dann eben die Zeilen darüber schreibt und ich habe es bei mir erlebt, dass das Schreiben länger dauert häufig als das Abenteuer an sich und das fand ich erstaunlich und hätte es am Anfang gar nicht gedacht und nehme mir auch jedes Mal wieder vor, nee, das ist jetzt wirklich zu viel Arbeit, aber wenn das Buch dann fertig ist, es fühlt sich einfach gut an, ne?
Ja, es ist ein schönes Gefühl, sowas dann in den Händen zu halten. Ich stelle gerade fest, dass ich Glück gehabt habe, dass wir 3,5 Jahre unterwegs waren, weil 3,5 Jahre habe ich nicht am Buch geschrieben. Gleichwohl es relativ lange gedauert hat, bis es dann erschienen ist. Aber ich hatte da so einen Verleger bzw. so einen Verlag im Nacken, der gesagt hat, so, was ist denn jetzt? Und dann haben wir es auch auf die Spur gekriegt. Aber ich überlege gerade, ja, es ist 3 Jahre nach der Rückkehr ist es erst erschienen. Das ist nicht gleich erschienen.
Was sind deine nächsten Pläne? Also wartest du jetzt erstmal ab, wie dieses Buch läuft, machst blauwasser.de weiter oder bist du schon wieder am nächsten Projekt?
Ich mache blauwasser.de fulltime. Das ist eher ein Job, in dem ich mich bremsen muss, nicht zu viel zu machen. Also kriege ich auch schnell mal 60, 70 Stunden die Woche hin. Das denken Außenstehende immer gar nicht mit so einer Webseite, aber wir sind ein ziemlich großes Online-Portal geworden mittlerweile und da haben wir auch eine Verantwortung den Lesern gegenüber und das ist sehr zeitintensiv und nebenbei geht es halt sehr viel aufs Wasser. Jetzt aktuell, wie gesagt, auf die Bahamas zum Beispiel. Im Sommer sind wir in Schweden unterwegs. Im Herbst gucken wir gerade Richtung Indischen Ozean. Also da sind immer wieder Reviere, die wir uns dann auch raussuchen, wo wir punktuell irgendwo wo reingehen. Was nächsten Sommer ist, wissen wir noch nicht. Also von daher ist sehr viel Aktivität auf dem Wasser da. Das zieht sich wie so ein roter Faden dann da durch.
Und Bahamas, da chartert ihr dann ein Boot oder wie macht ihr es?
Ja genau, da sind wir jetzt auf einem Charterschiff. Okay. Und wollen einfach mal uns das... Ich kenne das Revier noch nicht. Es war immer schon ein Traum, da mal hinzufahren. Und jetzt möchte ich mal sehen, was es da auf sich hat mit türkisem Wasser und Palmen im Wind und Sandstränden und ob das wirklich alles so ist, wie alle immer erzählen.
Gibt es einen Ort, wo du unbedingt noch hin musst? Oder sagst du, nee, den kann es gar nicht geben, weil ich weiß, dass ich das Schönste auf der Welt gesehen habe?
Also ich bin sehr dankbar für das, was ich schon alles sehen konnte, aber naja, die Welt ist doch sehr groß und alles ist in einem Leben nicht zu schaffen und es gibt immer noch weiße Flecken, die mich anziehen. Die sind nicht nur seglerisch, wenn ich jetzt auf seglerische gucke, dann wäre das schon irgendwie auch mal die Antarktis oder Patagonien. Ich würde auch mal irgendwie ins Schwarze Meer wollen oder solche Sachen, jetzt gerade nicht vielleicht, aber die Ränder Richtung Pole, da fehlt noch relativ viel. Ich bin ja auf der Barfußroute mehr so um den Äquator rum um die Welt gesegelt oder wir. Und aber auch sonst, wenn ich jetzt das Segeln mal außen vor lasse, ich war noch nie in China oder in Japan, also so andere Kulturen, solche Sachen, da gibt es schon noch viel. Die Reiselust, die ist komplett in mir drin oder in uns besser gesagt. Und immer wieder aufs Neue gucken wir, wo kann es denn hingehen.
Wie geht's mit dem Buch jetzt weiter? Also machst du irgendwie eine oder macht ihr eine Tour oder läuft das so für euch? Wie sind da die Ziele?
Nee, eine Tour in dem Sinne nicht. Ist, finde ich, bei so einem Fachbuch wie Blauwassersegeln kompakt auch eher herausfordernd. Ja, genau, das kaufen sich die Leute da punktuell, wo sie es brauchen. Wir promoten es natürlich viel auch über unsere eigene Webseite. Aber ansonsten ist da jetzt eher wenig geplant gerade.
Sönke, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich gefreut über das Buch. Ich will auch eines Tages wieder los. Du sagtest ja irgendwie erst ob, dann wie. Ich habe das ob noch gar nicht geklärt. Vielleicht muss es auch nicht wieder Segelboot sein. Vielleicht könnte es einfach nur eine Wohnmobiltour sein. Mal gucken.
Ja.
Aber auch dafür ist das Buch übrigens gut. Weil Boot und Wohnmobil nehmen sich ja gar nicht so viel. Das eine ist halt auf dem Wasser, das andere an Land. Aber viele Tipps kann man ja übertragen, fand ich auch gut.
Ja, wir haben lustigerweise auch ein paar Wohnmobilisten auf unserer Seite, die dann irgendwelche Proviant-Tipps oder andere Dinge, die kompatibel sind, übernehmen. Und da kriege ich auch manchmal E-Mails mit. Ich bin zwar kein Segler, aber hat mir sehr geholfen. Vielen Dank. Das finde ich dann immer sehr unterhaltsam. Ja, in jedem Fall wünsche ich dir, dass das dann nicht zu lange dauert, bis es soweit ist. Ne?
Nee, also es könnte mit dem Wohnmobil tatsächlich schon diesen Sommer losgehen. Einmal komplett Iberische Halbinsel umrunden. Und dann den Winter vielleicht am Mittelmeer verbringen. Mal gucken. Ist ein Traum. Könnte gut passieren.
Ja, das klingt auch gut. Dann fair wins.
Vielen, vielen Dank. Bis bald.
Danke dir.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.